Gesunder Schlaf ist nicht nur wichtig für die Regeneration unseres Körpers. Ein guter und tiefer Schlaf entscheidet letztendlich auch darüber, wie wir uns am nächsten Tag fühlen, wie wir so drauf sind. Und Alex, aktuell kann ich berichten, diese Woche, ich habe 2 Nächte ganz miserabel geschlafen und eine Nacht, wo ich halbwegs gut geschlafen habe. Aber ich finde immer, man braucht dann auch so ein bisschen, bis man wieder so richtig in die Gänge kommt. Darum freue ich mich sehr über das heutige Thema, denn wir beide wollen mal so ein bisschen der Sache auf den Grund gehen. Wie kriegen wir das hin, dass wir möglichst jede Nacht richtig gut pennen können?
Ja, Thorsten, definitiv Schlaf eines der am meisten unterschätztesten Themen meines Erachtens, was ja wirklich dafür sorgt, die Basis für einen erfolgreichen Tag zu legen. Und ganz viele Leute, die denken am Tag, oh Gott, ich bin abgeschlafft, ich bin kaputt, ich bin müde, liegt halt leider oft der Grund schon in der schlechten Vorbereitung, also in der Nacht davor. Und deshalb glaube ich, das ist ein ganz wichtiges Thema, um viele Leute da abzuholen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Ein starker Verbund an 5 Standorten in Nordrhein-Westfalen, in Oberhausen, in Dienstlagen, in Duisburg. Und heute wollen wir über ein Thema reden, Alex, das wahrscheinlich auch für viele Patientinnen und Patienten sehr interessant sein könnte. Denn gerade wenn man ja im Krankenhaus oder in der Klinik liegt, schläft man vielleicht nicht so gut wie zu Hause. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die zu Hause liegen und trotzdem nicht gut schlafen. Darum grundsätzlich erstmal die Frage, warum ist gesunder Schlaf denn so wichtig?
Ja, ich glaube, ganz viele da draußen unterschätzen die Wirkung eines guten Schlafes, weil es wirklich gewisse Dinge gibt, die nur im Schlaf passieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das erstmal im Vorhinein zu erwähnen. Denn wenn du überlegst, dass gerade nur im Schlaf eine tiefe oder eine wirklich aktive Zellregeneration, also Zellreparatur stattfindet, dass die Hormone dort sehr stark reguliert werden, dass die Gedächtnisleistung bzw. dieser Bereich konsolidiert wird und ja auch viele Bereiche des Tages verarbeitet werden auf kognitiver Ebene, auf einer Ebene von ja einem klassischen Traum, wie man das so wirklich kennt. Dann auch die Immunfunktion wird auch sehr stark über den Schlaf mitreguliert. Unsere Bandscheiben, die sich regenerieren in der Nacht, weil sie wieder Wasser ziehen durch einen gesunden Schlaf und sich dementsprechend wieder für den nächsten Tag ausrichten sozusagen. Also das sind schon ganz viele Aspekte, woran man, glaube ich, merkt, dass gesunder Schlaf ein ganz elementares Element ist, was für unseren Tag entscheidend ist, um ihn wirklich auch gesund zu starten.
Ich habe jetzt in Gedanken gerade mal so Häkchen hinter dem gesetzt, was du gerade so alles erzählt hast, und ich glaube, fast überall ist jetzt ein Haken dahinter, denn ich habe ja eingangs erzählt, dass ich diese Woche wirklich so 2 totale Horrornächte hatte, wo ich überhaupt nicht pennen konnte, und die Folgen, ja, damit kämpfe ich heute noch so ein bisschen. Also aktuell merke ich, ich kann mich so ein bisschen schlechter konzentrieren, dann, was wolltest du jetzt machen? Ich frage mich die ganze Zeit irgendwo, wo ich irgendwelche Sachen hingelegt habe, auf dem Schreibtisch. Also dieser Konzentrationsmangel oder diese schlechtere Konzentration ist ja eine der Folgen, die man deutlich spürt. Woran macht sich das noch akut bemerkbar im Alltag, wo man vielleicht sagen kann, okay, also der Schlaf hat nicht zur nötigen Erholung geführt?
Ja, wichtiger Aspekt, weil das, was du gerade genannt hast, sind ja die ersten Symptome, die jeder kennt. Also, dass man ein bisschen müde ist, also die Müdigkeit, die einen im Tag begleitet, dass einem vielleicht mal eher die Augen zufallen oder man den Wunsch hat nach so ein Powernap zwischendurch, so ein leicht verminderter Fokus, verminderte Leistungsfähigkeit, schlechte Konzentrationsfähigkeit. Aber viele glauben, glaube ich, wirklich da draußen, das wär's. Aber nein, mitnichten. Es geht ja letztendlich darum, nicht mal jetzt einen Tag schlecht zu schlafen. Das kennt ja jeder, wenn er mal eine durchzechte Nacht hat oder Silvester war oder Geburtstag feiern, was auch immer. Sondern es geht ja wirklich darum, was passiert, wenn ich das langfristig habe. Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dass es dazu führen kann, dass ich ein erhöhtes Risiko habe für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass ich sogar das Diabetes-Risiko erhöhe, also die Entstehung einer Diabetes Typ 2, dass Schlafmangel das Immunsystem negativ beeinflussen kann, kann auch wirklich gerade zu dem Thema, was Gewicht angeht, was ja ganz viel in Deutschland betrifft, zu Gewichtsschwankungen führen, also in dem Sinne, dass ich leichter zunehme, kann langfristig aber auch wirklich, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber halt auch zu Stimmungsstörungen führen, also auch gerade so etwas Depressionen, Angstzustände. Also sind wirklich gerade die Langfristigkeit, die Häufigkeit von Schlafstörungen kann wirklich den gesamten Körper negativ beeinflussen.
Also ein Phänomen kennen wir, glaube ich, alle. Wir gehen abends hundemüde ins Bett und freuen uns auch endlich hinlegen. Ja, dann wird die Bettdecke zugeklappt und man liegt irgendwie mit offenen Augen im Schlafzimmer und kriegt einfach die Klötze nicht zu, wie man so schön sagt. Man kann nicht einschlafen, obwohl man eigentlich gedacht hat, ich bin so richtig schön müde. Das scheint aber, glaube ich, bei vielen Menschen ein Problem zu sein. Ich tippe da immer so ein bisschen auf Gedankenkarussell. Also zu viele Gedanken, mit denen man ins Bett geht? Oder was sind so deine Erfahrungen?
Ja, bei ganz vielen Leuten ist es wirklich so, dass abends der Kopf ist zwar müde, der Körper ist aber noch unter Strom. Und das ist halt wirklich bei ganz vielen. So nach dem Motto, ich klappe die Bettdecke zu und den Kopf klappe ich jetzt auf. Das heißt, dann fangen halt die Gedankengänge an. Wie war mein Tag heute? Was war gut? Was war schlecht? Also die haben quasi noch gar nicht mit dem Tag abgeschlossen. Und dadurch entsteht halt auch hormonell ein anderer Status. Das heißt, wenn ich nicht genügend Melatonin im Körper habe, wenn der Cortisolspiegel noch zu hoch ist, habe ich gar nicht das richtige Setting, um wirklich gut einschlafen zu können. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, sich darum zu kümmern, bestmögliche körperliche Voraussetzungen zu schaffen, um einschlafen zu können. Und dann kommen halt noch die mentalen Fähigkeiten dazu. Also sind wir mal ganz ehrlich, ganz viele Leute schaffen es nicht, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, um einschlafen zu können. Und dann kann ich natürlich auch verstehen, wenn es ihnen schwerfällt, dann das Einschlafen auch hinzukriegen.
Wir wollen ja heute mal auf so ein paar kleine, aber feine Regeln schauen, die uns helfen können, besser in den Schlaf zu kommen und vor allem auch gut durchzuschlafen. Fangen wir mal so mit so ganz banalen Sachen an, wie zum Beispiel die Temperatur im Schlafzimmer. Also bei uns ist zum Beispiel so, wir lüften vorher immer noch mal schön das Schlafzimmer, dass eine schöne frische Luft drin ist. Ich mag auch gern so das aufgeklappte Fenster. Jetzt muss man natürlich differenzieren. Im Sommer ist es natürlich eine andere Temperatur als im Winter und man muss ja irgendwie versuchen, das vielleicht so ein bisschen anzupassen. Was ist denn so die Idealtemperatur? Gibt es da Erkenntnisse?
Ja, also Fenster auf, Fenster zu. Ich glaube, das hat schon zu mehreren Entscheidungen geführt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall macht es ja erstmal einen Unterschied, wenn du lüftest oder nicht lüftest, ob im Sommer oder im Winter. Wir wollen jetzt nicht zu krass ins Detail gehen, aber was Luftfeuchtigkeit angeht und Temperatur, kann ich ja schon mal optimale Voraussetzungen schaffen. Und wovon ich ein riesengroßer Freund bin, ist ein Hygrometer. Vielleicht hat das einigen von euch da draußen schon mal was gesagt. Letztendlich nur, dass ich sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit messen kann. Und da gibt es wirklich ganz billige Geräte, die müssen gar nicht viel können. Ganz ehrlich, die kosten vielleicht 10 Euro oder so. Das habe ich, bin aber auch so ein kleiner Nerd, was Zahlen, Daten, Fakten angeht, in jedem meiner Räume. Sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause. Unter anderem auch im Schlafzimmer. Das heißt, ich kontrolliere da wirklich penibel, weil eine gute Schlaftemperatur wäre so 16 bis 18 Grad. Also wirklich 2-3 Grad unter der klassischen Temperatur, die du vielleicht sonst im Wohnzimmer hättest, und eine Luftfeuchtigkeit, die so bei 40-60% liegt. Die nimmt auch gerne in der Nacht zu, weil ich ja durch die Atmung, durch das Schwitzen im Raum das Ganze nochmal erhöhe. Die kann aber auch zu niedrig sein, was natürlich schlecht wäre. Gerade wenn du schläfst, vielleicht auch mit offenem Mund, je nachdem, was die Atemprobleme so sind, ob man dann auch dementsprechend noch schnarcht, also was noch alles dazukommen kann, dann würde ich immer dazu tendieren, die Luftfeuchtigkeit auch wirklich künstlich zu erhöhen, wenn sie zu niedrig ist. Weil es nicht gesund ist, bei einem zu trockenen Raum, natürlich auch nicht bei einem zu feuchten, letztendlich zu schlafen, um denen dann Abhilfe zu schaffen. Ob man da einfach nur, ich sag mal ganz banal, ein nasses Handtuch auf die Heizung legt oder ähnliches, um halt wirklich auf so 16 bis 18 Grad zu kommen und zu circa so knapp 50% Luftfeuchtigkeit.
Also mit dem Handtuch ist eine gute Idee. Kommt jetzt bitte nicht auf die Idee, hin und wieder in die Luft zu spucken. Ist nicht so schick im Schlafzimmer. Aber mit dem Handtuch ist in der Tat ein Trick, den habe ich auch schon mal gemacht. Und der bringt wirklich was. Weil ich nämlich wirklich manchmal auch so, gerade wenn ich auf dem Rücken liege, mal schnarche, dann werde ich wach. Ich merke, oh, der Mund ist auf, es ist ganz trocken. Also da könnte es auch ein Tipp sein, den ich vielleicht dann mal wieder ausprobieren sollte. Ich habe aber auch ganz oft den Eindruck, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, Alex, dass man manchmal abends ins Bett geht und denkt, Mensch, jetzt habe ich irgendwie so und so viele Stunden am Schreibtisch gesessen. Danach habe ich vielleicht was gegessen, den Rest des Abends auf dem Sofa rumgegammelt. Und irgendwie merke ich ja auch selber so, körperlich ausgelastet bin ich null, niente, gar nichts, weil ich habe weder Sport gemacht, noch bin ich vielleicht wieder spazieren gegangen. Ist es tatsächlich so, dass man abends noch schauen sollte, dass man in irgendeiner Form noch zu einer körperlichen Auslastung kommt, oder ist das gar nicht so wichtig, um zu schlafen? Reicht doch das konzentrierte Arbeiten am Schreibtisch den ganzen Tag?
Ja, es ist wirklich gut, wenn der Körper eine Form von Belastung erfährt. Und die muss gar nicht unglaublich hoch sein. Das denken immer ganz viele. Aber wer unseren letzten Podcast gehört hat oder noch nicht, dann jetzt nochmal als kleiner Teaser da bitte unbedingt nochmal reinhören. Dort hatten wir auch zum Beispiel das Thema Cortisol, also das Stresshormon. Wann baut sich das im Körper auf? Durch Stress, egal welche Art. Das kann aber beruflich sein, das kann privat sein, was auch immer. Und früher gab es aber viel Kampf, viel Flucht, viel körperliche Aktivität. Die haben wir heutzutage nicht mehr. Das würde aber den Cortisolspiegel reduzieren. Also, und das hat man auch durch Studien schon herausgefunden, ganz beeindruckend, wenn ich nur es schaffe, nur in Anführungsstrichen, 4-5 Mal die Woche, so 20-30 Minuten moderat mich zu bewegen, da geht es jetzt nicht ins Fitnessstudio und pumpen, sondern wirklich nur stramm eine Runde spazieren gehen, eine Runde Radfahren, eine Runde noch rauszugehen, was auch immer, zeigt es, dass man ungefähr um 65% besser einschläft. Das war zumindest bei ganz, ganz vielen das Ergebnis. Und wenn 65% der Leute sagen, dass sie besser einschlafen und eine bessere Einschlafqualität haben, habe ich ja super viel davon gewonnen, wenn ich nur eine leichte körperliche Aktivität habe. Deshalb bin ich davon eh durch meine Profession als Personal Trainer, aber trotzdem auch studientechnisch davon total überzeugt, dass es helfen kann, gesünder einzuschlafen.
Gibt es denn so eine Art zeitlicher Abstand, der da empfohlen wird, also zwischen dieser Bewegung und dem ins Bett gehen? Ich denke, wenn ich jetzt eine halbe Stunde spazieren gehe und lege mich unmittelbar danach hin, vielleicht noch kurz die Dusche, ist das besser? Oder sollte ich vielleicht so 2-3 Stündchen vor meine große Runde laufen und dann so allmählich mich auf die Nacht vorbereiten?
Ja, ganz banale Regel, umso weniger intensiv die Belastung, umso kürzer kann ich das vorm Schlafengehen machen. Also würde ich jetzt einen intensiven ausdauernden Lauf machen, ich laufe jetzt 12 km/h und bin jetzt 2 Stunden am Joggen oder was auch immer, mit einer hohen Intensität, dann kann ich nicht erwarten, dass ich danach unmittelbar entspannt einschlafe. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, so als grober Hausnummer, ich sag mal so 2 Stunden vorm Einschlafen, wenn bis dahin die körperliche Aktivität abgeschlossen hat, das wäre top. Also als Beispiel um 19 Uhr nach dem Abendessen noch eine spazieren gehen, um 21, 22 Uhr ins Bett gehen, gar kein Problem, da wirst du tiefenentspannt schlummern können.
In der vergangenen Folge, du hast sie gerade auch schon angesprochen, hatten wir das wirklich unglaublich interessante Thema Biohacking. Und da haben wir auch drüber gesprochen, wie wir durch die Ernährung bestimmte Prozesse in unserem Körper einfach besser laufen lassen können. Also wir haben tatsächlich einen ganz gezielten Einfluss drauf. Jetzt interessiert uns natürlich auch, wie kann ich denn durch die Ernährung einen besseren Schlaf generieren?
Also es gibt verschiedene Wege nach Rom, beziehungsweise auch verschiedene Möglichkeiten. Erstmal halt gerade wichtig abends, nichts super Schweres zu essen. Also was super Fettiges, super Salziges, auch gerade frittierte Sachen, also Sachen, die sehr, sehr lange im Magen liegen. Das ist natürlich eine Hausnummer oder absolutes No-Go, weil das dann dem Körper schwerfällt, das zu verstoffwechseln, weil er sich eigentlich freut, wenn er diesen Magen-Darm-Bereich relativ gut in der Nacht entlasten kann, weil das ist ja nicht sein Job, sondern dort soll er sich wirklich auf Schlafen konzentrieren und nicht noch riesig verdauen. Und dann beim Essen gibt es eigentlich so 2-3 Sachen, auf die man wirklich achten sollte und von denen man auch wirklich weiß, dass es eine ganz gute Idee wäre. Denn jetzt kommt ein Tipp, Achtung, den finden vielleicht viele komisch, hatte ich aber letzte Woche schon mal so kurz angerissen. Abends Kohlenhydrate. Jetzt schlackern vielleicht viele mit den Ohren und sagen, abends Kohlenhydrate, aber ganz oft sagt doch Alex, abends keine Kohlenhydrate, ist doch unnötig, macht doch keine körperliche Aktivität mehr. Ja, kann ich verstehen. Aber für diejenigen von euch, die sagen, ich möchte gerne meine Kohlenhydrate am Tag natürlich in einem gewissen Rahmen auffüllen, könnten das ruhig mal probieren, abends zu machen und vielleicht tagsüber dafür dann ein bisschen weniger zu essen an Kohlenhydraten. Weil Kohlenhydrate, logischerweise kennen wir das ja, gerade gute Kohlenhydrate, wird ja automatisch immer Insulin freigesetzt, aber in einer gesunden Kurve, dass kein Heißhunger mehr danach entsteht. Aber Insulin und Cortisol stehen in einer gegenseitigen Wirkung in dem Moment. Das heißt, das Stresshormon wird durch eine Form von Insulinfreisetzung, ich sag mal banal, nicht unbedingt bekämpft, aber zumindest hat es eine Form von Gegenposition. Und gerade was dadurch ja entsteht, durch Kohlenhydrate, ist ja wirklich, also Kohlenhydrate machen ja nicht umsonst glücklich, um es mal so banal zu sagen. Das heißt, ich kann sehr, sehr viel für meine Entspannung tun, wenn ich abends Kohlenhydrate esse. Deshalb das als kleiner Lifehack, ruhig mal probieren einzubauen, auch wenn es vielleicht erstmal komisch klingt, kann das wirklich viel helfen.
Es gibt ja auch viele Menschen, die haben ihre Rituale, um abends besser einzuschlafen. Ich teste aktuell autogenes Training. Ich finde es ganz spannend und war da erst sehr skeptisch. Da sagt man sich ja erstmal selber so, ich bin ganz ruhig und dann versucht man sich eben vorzustellen, dass der rechte Arm ganz schwer wird. Wenn das funktioniert, kann man sich vorstellen, der linke wird auch ganz schwer, die Beine. Dann geht man über in die sogenannte Wärmeübung, stellt sich eben vor, dass die Arme ganz warm werden. Und was soll ich sagen, nach ein paar Tagen funktioniert es tatsächlich. Man merkt das tatsächlich und ich merke auch so ganz kleines bisschen, dass mich das echt runterfährt. Jetzt ist autogenes Training nicht für jeden was. Man muss ja einen Zugang zu haben und auch ein Stück weit dran glauben, dass es funktioniert. Aber so grundsätzlich das Thema Rituale oder welche Rituale wären denn ideal, um da auch so ein bisschen in so ein Schlaftraining reinzukommen?
Also wie du es gerade eben schon erwähnt hast, autogenes Training finde ich deshalb auch selber sehr, sehr gut, weil du etwas Aktives tust. Weil solche lustigen Sätze wie, ja, jetzt entspann dich doch mal, beruhig dich doch mal, komm doch mal runter. Ja, ganz ehrlich, wo funktioniert denn das? Das funktioniert ja sonst im Leben auch nicht. Wie sollte es vorm Schlafengehen funktionieren? Und deshalb finde ich es immer persönlich gut, wenn man etwas Aktives macht. Das heißt, wenn man aktiv entspannt und nicht passiv. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, Meditation oder ähnliches ist schon der heilige Gral. Also das ist schon die hohe Kunst der Entspannung, wenn ich mich wirklich aktiv dahinsetze und probiere, meine Gedanken nicht zu denken, sondern sie einfach fließen und laufen zu lassen. Und Gedanken kommen und gehen zu lassen. Also dafür muss man schon eine gewisse Form von Übung haben, dass einen das entspannt und nicht noch zusätzlich anspannt, um es banal auszudrücken. Deshalb finde ich das grundsätzlich gut. Autogenes Training, sehr, sehr gute Variante. Deshalb würde ich das auf jeden Fall bevorzugen. Dann alle Formen von Atemübungen finde ich perfekt. Also wenn man sich aktiv mit der Atmung, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, auseinandersetzt, wie man durch eine Atmung sich parallel runterbringt. Und was ich letzte Woche schon mal kurz angerissen hat, das Thema Journaling. Neu, modern, klingt bescheuert, aufschreiben. Ganz banal. Den Tag abhaken durch Aufschreiben. Dass man am Abend keinen Roman, aber wie so eine Art, man könnte es jetzt Tagebuch vielleicht nennen, aufschreibt, was einen am Tag bewegt hat, wo man sich Gedanken gemacht hat, was für den morgigen Tag wichtig ist, aber so quasi den aktuellen Tag abhakt und in eine Art von gedanklicher Schublade legt, ohne dass es einen noch in der Nacht beschäftigen kann, weil man noch über gewisse Dinge nachdenken muss oder denkt, oh, daran muss ich morgen noch denken oder das wäre noch wichtig. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den aktuellen Tag, nennen wir es mal, so ein bisschen esoterisch gehen zu lassen, um dann auch wirklich entspannt in die Nachtruhe zu kommen.
Das Thema Atemübung, das liest man ja eigentlich auch ständig, wenn man sich so ein bisschen mal informiert oder auch einfach mal googelt, wie kann ich besser einschlafen. Und da habe ich jetzt in Vorbereitung auf die heutige Folge von einer 4-7-8-Technik beim Atmen gelesen. Was genau steckt dahinter und was soll die bewirken?
Ja, klingt erstmal komisch, bedeutet aber einfach nur, dass du 4 Sekunden durch die Nase einatmest, dann 7 Sekunden die Luft anhältst und dann 8 Sekunden durch den Mund langsam ausatmest. Und auch ruhig hörbar, dass man das wirklich gehen lässt, die Atmung. Weil man halt wirklich durch Studien auch herausgefunden hat, ist auch eine Methode, die ganz vielen Leuten beigebracht wird. Also auch gerade beim Militär, bei Spezialeinheiten, um wirklich schnell zur Ruhe zu kommen. Und da geht es auch nicht nur ums direkte Einschlafen, sondern auch im Alltag, wenn man sich mal aufregt, sowas anzuwenden. Weil man gemerkt hat, was das für eine tolle Aktivität im Körper freisetzt oder in Anführungsstrichen positiv gesagt Passivität, weil der Körper runterfährt, sich entspannt, deine Herzfrequenzvariabilität, wovon ich ja auch ein riesengroßer Freund bin, also dass das Herz im wahrsten Sinne des Wortes zur Ruhe kommt und entspannter anfängt zu schlagen, als sich eher an der Atmung wieder rhythmisiert, hat darauf einen riesengroßen Einfluss. Deshalb ruhig das einfach mal probieren, sowohl direkt vorm Einschlafen, als auch, wenn man im Alltag mal eine stressige Situation hat, 4 Sekunden langsam durch die Nase ein, 7 Sekunden anhalten, muss man nicht auf die Uhr gucken, reicht, wenn man locker mitzählt, und dann 8 Sekunden durch den Mund hörbar ausatmen. Ihr werdet es merken, ich probiere es selber, ich mache das auch schon ganz, ganz lange, kenne die Methode schon sehr, sehr lange, funktioniert perfekt.
Ich habe sowas Ähnliches meiner Situation gemacht auf einem Flug nach Südeuropa mit wirklich heftigen Turbulenzen und habe eben genau das gemacht, weil ich wirklich so ein bisschen Schiss hatte in dem Moment, ehrlich gesagt. Also wirklich dieses Einatmen durch die Nase halten, ausatmen. Ich weiß, ich habe nicht auf die Sekunden geguckt, aber zumindest ein bewusstes Atmen und habe wirklich gemerkt, wie die Herzfrequenz deutlich ruhiger wird. Also es funktioniert definitiv. Jetzt gibt's da aber auch so eine Philosophie rund ums Atmen. Die einen sagen, ja klar, durch die Nase einatmen und durch die Nase wieder ausatmen sei am besten. Bei dieser 4-7-8-Übung sagst du durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus und dann gibt's noch die Variante in den Bauch einatmen. Also kann man da sagen, welche Form da am besten ist und vor allen Dingen, was heißt es, in den Bauch einzuatmen?
Also Bauchatmung hat einfach den Vorteil, dass du in eine gewisse Form von natürlicher Tiefenatmung kommst. Und deshalb würde ich das auch immer allen empfehlen, zum Einschlafen das auch ruhig einfach auszuprobieren. Also ganz banal, die Hände einfach nur auf den Bauch zu legen und so einzuatmen, dass der Bauch sich sichtbar hebt und senkt. Weil man dann ja auch wirklich in den Bauch atmet, weil dadurch auch das Zwerchfell anfängt, sich anzuheben und abzusenken. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Denn viele Leute atmen, gerade wenn du unter Stress bist, zu flach. Gerade auch im Alltag viel zu flach, weil sie immer unter Strom sind, immer unter Spannung sind. Und der Körper hat es dann sehr, sehr schwer, diesen Sauerstofftransport, diesen Zutransport, auch diesen Abtransport, also generell diesen Sauerstoffaustausch, nach vorne zu bringen. Deshalb ist es natürlich gut, wenn ich draußen bin bei der kalten Luft oder ähnlichem und ich dann durch die Nase einatme, weil die Luft wird besser erwärmt, wird auch ein bisschen gefiltert. Also dafür gut. Wenn das aber in der Nacht jetzt der Fall ist und du dann aus Versehen mit offenem Mund schläfst, weil du vielleicht der Schnarcher bist oder was auch immer, ist das nicht so schlimm, wenn du es aber vorher trotzdem geschafft hast, in eine gute, tiefe Entspannungsphase zu kommen.
Genau, und dann spielt es auch keine Rolle, ob ich durch die Nase ausatme oder durch den Mund. Ich glaube, dieser Flow letztendlich ist wichtig und ich glaube, das ist auch sehr individuell, ne? Weil wenn man irgendwann dahin kommt, dass man gar nicht mehr sich so sehr darauf konzentrieren muss, wie atme ich jetzt, sondern es läuft so einfach von selbst, setzt er irgendwann so die Entspannung ein. Das ist immer so meine Erfahrung gewesen. Jetzt gibt's natürlich auch Leute, die sagen, Mensch, ich habe letzte Nacht so doof geschlafen, ich hole mir jetzt mal so einen kleinen Schlummertrunk und dann passt das schon irgendwie und hauen sich da noch einen schönen Wein oder ein Bierchen rein. Gute Idee oder kontraproduktiv?
Ja, das ist wirklich gar keine gute Idee. Also schade. Das Phänomen ist aber, das kann ich auch verstehen, dass viele Leute das ja denken, oh, Alkohol hilft beim Einschlafen. Weil viele ja sagen, oh, wenn ich jetzt was trinke, dann komme ich runter zur Entspannung, ist doch eine super Idee, abends mein Schnäpschen und der Tag läuft. Ist aber nicht wirklich gut. Denn das Ding ist, Alkohol hilft beim Einschlafen, aber nicht beim Durchschlafen. Und das kennst du auch. Also, du hast ja noch nie in deinem Leben zu viel Alkohol getrunken, aber für den Fall, dass man sich das mal vorstellt, wie es der Fall sein könnte, könnt ihr euch alle bestimmt daran erinnern, keiner schläft dann super entspannt durch, sondern man schläft dann sehr schnell ein, aber dann ist die Nacht echt kein Geschenk mehr. Weil der Körper halt wirklich dieses Gift verarbeiten muss. Und Alkohol ist halt für den Körper ein Gift. Und dieser Abbauprozess sorgt halt leider dafür, dass ich nicht in diese tiefen REM-Phasen, also Tiefschlafphasen komme. Und dann wache ich halt morgens auf und bin halt wirklich gerädert und komme gar nicht mehr klar. Und dafür ist es das nicht wert, dafür ein bisschen früher einzuschlafen, aber dann nicht mehr gut durchzuschlafen.
Es gibt ja noch so ein paar Helferlein, die versprechen, dass die Nächte ruhiger werden. Zum Beispiel Melatoninpräparate, die man kaufen kann, die man dann einnimmt. Als Tablettenkapseln, was auch immer. Was hältst du davon?
Ja, also Melatonin, super wichtig zum Einschlafen. Deshalb finde ich das grundsätzlich sehr, sehr gut. Kann man natürlich über ein zusätzliches Supplement regeln, kann man aber auch natürlich durch die normale Ernährung regeln. Ne? Also da will ich jetzt nicht sagen, dass man das unbedingt über ein Supplement machen müsste. Da kann man auch mit der normalen Ernährung dementsprechend einiges für tun. Aber das ist zumindest ein Aspekt, mit dem ich ein Einschlafen positiv unterstützen kann auf eine sehr natürliche Art und Weise. Aber wenn du jetzt genügend, auch gerade was im Bereich Vollkorngetreide ist, also Hafer oder ähnliches unterwegs bist, generell genügend Getreideprodukte zu dir nimmst, bist du eigentlich auch ganz gut dabei in diesem Bereich Melatoninspiegel. Aber ansonsten hätte ich da auch damit gar kein Problem, wenn man das supplementieren würde.
5-HTP ist noch so ein Zauberwort, was einem begegnet, wenn man sich über gesunden Schlaf informieren möchte. Ich habe noch so grob in Erinnerung, HTP ist, glaube ich, eine Aminosäure. Wir haben irgendwann auch mal im Podcast drüber gesprochen, richtig?
Du bist ein Fuchs. Das läuft bei dir.
Ja, super.
5-HTP, ja, klingt erstmal total kompliziert, aber es muss ja auch gut klingen, sonst verkauft sich ja der Bums nicht. Ne? Also irgendwie muss man ja Umsatz generieren. Heißt aber im Umkehrschluss nur 5-HTP, auch wenn es jetzt noch so kompliziert klingt, ist einfach nur eine Vorstufe von Serotonin. Und das ist ganz entscheidend für den Schlafwachrhythmus, also für diese Schlafwachregulation. Und das kann halt wirklich dabei helfen. Und es wurde auch schon wirklich in sehr, sehr vielen Studien getestet, dass es einen positiven Einfluss haben kann. Also 5-HTP, diese Vorstufe von Serotonin, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, um parallel noch was zu tun auf eine natürliche Art und Weise, um den Schlaf zu unterstützen oder um besser in den Schlaf zu kommen.
Ich habe als Fernsehreporter hin und wieder schon mal Experimente rund ums Thema Schlafen gemacht und der Schlafforscher, mit dem ich damals ein sehr ausführliches Interview gedreht habe, hat auch gesagt, das A und O ist die Schlafhygiene. Also dass man beispielsweise schaut, dass so die Schlafzeit, ich glaube so zwischen 7 und 8 Stunden ist ideal, sagt man so in der Regel. Aber Schlafhygiene bedeutet ja auch, dass man sich an bestimmte Zeiten hält, also möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett geht und auch morgens wieder aufsteht, sogar an den Wochenenden sollte man nicht zu großartig variieren. Wie profitiert der Körper davon, wenn wir uns versuchen, daran zu halten? Weil ich finde das immer sehr schwer.
Ja, natürlich ist das schwer. Kann ich auch verstehen, dass man ja am Wochenende dann auch vielleicht nicht unbedingt zur selben Zeit ins Bett gehen möchte wie unter der Woche. Aber natürlich würde es dem Körper helfen. Also wenn man es annähernd schafft, zur selben Zeit aufzustehen und zur selben Zeit ins Bett zu gehen, hast du einfach eine Rhythmisierung von diesem Schlafwachrhythmus, der deinem Körper extrem hilft. Weil wer leidet darunter am meisten? Klassische Schichtarbeiter oder ähnliche Berufe, die halt immer wieder einen Wechsel drin haben, sodass der Körper immer wieder irritiert wird in seinem klassischen Rhythmus. Und das ist natürlich etwas, was für den Körper Raubbau ist, langfristig. Und wo ja auch viele Leute sagen, es gibt einige, die können damit vielleicht entspannt umgehen, aber sagen, Schichtdienst ist echt eine Herausforderung im Alltag. Und das kann ich auch absolut verstehen. Deshalb ist es halt wirklich gut, diese Schlafrituale, wie ich abends zum Beispiel einschlafe, was wir vorhin besprochen haben, dann dieses Einhalten von dieser Schlafhygiene über, ob das mit der Temperatur anfängt, ob das mit der Meditation am Abend oder über das autogene Training weitergeht, möglichst immer gleich zu gestalten, weil ich es dann schaffe, möglichst auch in einem gesunden hormonellen Status zu bleiben, der das Einschlafen wesentlich mehr erleichtert.
Was ich ja die totale Horrorvorstellung oder das Horrorszenario finde, ist ja, wenn man im Bett liegt, man weiß, ich muss morgen um 7 Uhr aufstehen, ich kann aber zum Verrecken nicht einpennen und man guckt irgendwie gefühlt jede Minute auf den Wecker oder aufs Handy. Das setzt dann ja psychisch total unter Druck und dann ist ja eigentlich vorbei mit der Nachtruhe, dann kann man ja erst recht nicht einschlafen. Wäre es da nicht besser, so mal komplett Wecker oder Smartphone so komplett vom Nachttisch zu verbannen?
Also generell gut. Wir hatten ja schon über das Thema Smartphone so kurz vorm Einschlafen gesprochen. Nicht nur, weil du jetzt einmal kurz drauf guckst, sondern abends wird noch gedaddelt und dann guckst du bei Facebook oder Instagram oder was auch immer noch so rumgepostet wird auf irgendwelchen sozialen Medien. Und das ist natürlich Gift. weil dieses klassische Blaulicht, hatten wir schon mal erwähnt in der letzten Folge, einfach dazu führt, dass der Körper irritiert wird und quasi künstlich wachgehalten wird. Deshalb sollte man wirklich darauf achten, wenn man es weglegen kann, perfekt, um etwas für diese Schlafhygiene zu tun, zumindest dafür zu sorgen, dass man dann vor dem Einschlafen nicht noch großartig diesem Blaulicht ausgesetzt ist und das zumindest lang genug vor dem Einschlafen minimiert, dass der Körper auch wirklich die Chance hat, Melatonin zu produzieren, weil das er durch dieses blaue Licht gehemmt hat.
Wir hatten ja auch vor allen Dingen schon mal über diese Nightshift-Funktion bei den moderneren Smartphones gesprochen, die das Ganze so ein bisschen gelblicher erscheinen lassen. Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich schon mal, also ein Buch nehme ich natürlich lieber in klassischer Form in die Hand zum Lesen, aber wenn ich schon mal ein E-Book lese, dann finde ich, wenn du ohnehin immer diesen normalen weißen Hintergrund hast, darauf diese schwarze Schrift und du machst dann diesen Nightshift-Modus rein, dann siehst du, es ist ein bisschen gelblicher und es liest sich direkt deutlich entspannter für die Augen. Also so generell würde ich sagen, sobald die Sonne untergegangen ist, da vielleicht wirklich auch darauf achten, dass man nicht die ganze Zeit so bestrahlt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man wieder hellwach wird. Ne?
Ja, definitiv. Und das kann man ja auch schon voreinstellen. Das ist ja wirklich sehr, sehr gute Sache. Einfach dafür zu sorgen, dass man dort schon generell diesen Modus drin hat, dass man gar nicht aktiv dran denken muss. Und es gibt da schon wunderbare Voreinstellungen, dass man sagen kann, okay, ab der und der Uhrzeit, dass ich das Ganze ja wirklich probiere, dadurch zu unterstützen. Ich kann das ja auch verstehen, wenn man abends nach Hause kommt, dann sich noch ein bisschen ablenken will oder noch andere Sachen machen will. Aber so 2-3 Stunden, bevor ich ins Bett gehe, sollte ich halt möglichst schon anfangen, diesen Blaulichtanteil stark zu reduzieren, weil der Körper halt einfach nicht die Chance bekommt, in eine gewisse Form von Ruhephase zu kommen vor dem Einschlafen. Deshalb wäre das dafür schon entscheidend.
Und damit man das alles so ein bisschen besser sich merken kann, gibt es noch die sogenannte 3-2-1-Regel, die nämlich so, ich glaube, die wichtigsten Empfehlungen für einen guten Schlaf so ein bisschen vereint, oder?
Ja, ganz banal, aber 3-2-1 super praktisch, weil 3 Stunden vorher heißt einfach nur, die 3 in dem Sinne keine riesigen größeren Mahlzeiten mehr zu sich zu nehmen, dass der Körper einfach die Chance bekommt, entspannt zu verdauen. Da geht es jetzt nicht um die eine Banane, die ich vielleicht noch snacken würde, weil ich abends noch so einen kleinen Hunger hatte, sondern die letzte größere Mahlzeit wirklich so 3 Stunden vor dem Schlafen gehen, dem Körper zuzuführen und dann halt danach auch keine fettigen oder gesalzenen Snacks oder irgendwas in die Richtung, was jetzt auch länger im Magen liegt. Deshalb, das sollte dann abgeschlossen sein. Dann 2 Stunden vorher wirklich damit aufzuhören, keinen Alkohol mehr oder ähnliches zu konsumieren, also was dann die Nacht noch dementsprechend schwieriger gestaltet. Auch nicht mehr großartig, also Koffein würde ich sogar noch ein bisschen früher davor setzen, aber auch in dieser Richtung zu arbeiten, dass man dort auch nichts mehr in dieser Richtung hat, weil auch ein Tee kann zum Beispiel Koffein enthalten. Also will ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber sollte man so ein bisschen auch darauf achten, da auch nicht zu viel Tee zu trinken, der jetzt zu viel Tein, also die Variante von Koffein enthält. Und halt einfach dann dementsprechend darauf zu achten, 1 Stunde vor dem Schlafengehen keine Bildschirmgeräte mit diesem Blaulicht zu haben. Das heißt, dass man wirklich, auch wenn das viele jetzt erstmal komisch finden, 1 Stunde vorm Einschlafen bitte Fernseher aus, Handy aus und sich wirklich darauf zu konzentrieren, zur Ruhe zu kommen.
Ja, wenn auch ihr das Problem habt, dass ihr manchmal nicht gut einschlafen könnt oder schlecht durchschlaft und morgens gerädert seid, dann jetzt mal die Kopfhörer ganz laut stellen, denn jetzt kommen nochmal zusammengefasst die wichtigsten Tipps aus dieser Episode.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1. Und der ist erstmal wichtig für eure körperliche Aktivität. Denn es muss gar nicht unglaublich viel sein. Man hat durch Studien schon herausgefunden, dass sie die Schlafqualität um bis zu 65% verbessert, wenn man es schafft, 4-5 Mal die Woche so 20-30 Minuten sich entspannt zu bewegen. Das muss gar nicht die wildeste Trainingseinheit sein, aber wenn das ein lockerer Spaziergang ist, eine Runde Walken ist, was auch immer an körperlicher Aktivität, euer Körper wird es euch danken. Punkt Nummer 2, die 4-7-8-Regel. Was bedeutet das? Super oft schon erforscht, ganz oft auch schon durchgeführt, in ganz vielen Studien auch erprobt. 4 Sekunden durch die Nase einzuatmen, 7 Sekunden die Luft anzuhalten, 8 Sekunden entspannt durch den Mund wieder auszuatmen. Hilft perfekt, um runterzukommen, sehr, sehr gut, um den Blutdruck, um die Herzfrequenz wieder zu regulieren und auch nach unten hin zu korrigieren. Deshalb probiert es einfach mal aus vor dem Schlafengehen oder auch im Alltag in stressigen Situationen. Euer Körper wird es euch danken. Dann beim Schlafen, Tipp Nummer 3, welches Setting sollte ich haben? Am besten darauf zu achten, dass ich keine zu hohe Temperatur habe. Also sollte schon 2-3 Grad deutlich kälter sein, als jetzt im Wohn- oder Esszimmer der Fall wäre. Das heißt so 16 bis 18 Grad und dabei auch gerne ungefähr so eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60%, also um und bei 50%. und das dann zur Not gegenregulieren. Deshalb, ich bin ein riesengroßer Freund davon. Googelt das mal, Hygrometer oder ähnliches. Für 10 Euro seid ihr dabei. Kann wirklich extrem stark dabei helfen, das Ganze zu unterstützen. Tipp Nummer 4. Supplements. Ja, es gibt ganz viele Varianten. Ob nun Melatonin, was ich zusätzlich zu mir nehmen kann, 5-HTP, also die Vorstufe des Serotonins. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Das könnt ihr ruhig mal gerne ausprobieren. Da gibt es relativ viele Nahrungsergänzungsmittel. Kann man aber auch probieren, über die normale Ernährung auszugleichen. Und das würde ich zuerst tun. Aber wenn ihr sagt, das sind jetzt so Lebensmittel, die ich vielleicht nicht unbedingt esse oder worauf ich nicht so oft zurückgreife, kann ich das Ganze tun, weil ich da jetzt nicht großartig mir Gedanken machen muss. Kann ich natürlich nochmal gerne mit dem Arzt abklären. Aber eigentlich sind das Produkte, die ich relativ bedenkenlos dem Körper zuführen kann. Und der letzte Tipp, und das ist mir ganz wichtig nochmal zum Abschluss, vor dem Schlafengehen, weil es wirklich viele Leute künstlich wach hält, Blaulicht reduzieren. Heißt, so 2 bis 3 Stunden, bevor es ins Bett geht, wäre schon ganz cool, wenn man auf dem Handy da diese Nightshift-Funktion reinhaut, beziehungsweise auch was Fernsehen oder ähnliches angeht, spätestens 1 Stunde vorm Schlafengehen damit aufzuhören, weil er dann schneller und entspannter zur Ruhe kommt und ihr wesentlich besser durchschlafen könnt.
Tja, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrungen einfach mal mit uns teilt, wenn ihr vielleicht sagt, Mensch, also das ein oder andere probiere ich jetzt einfach mal aus, ob es das autogene Training ist, ob es die Atemübung ist oder was auch immer ihr so für euch persönlich aus der heutigen Folge mitgenommen habt, dann kommentiert gerne bei unserem Instagram-Feed. Es gibt immer zu jeder Folge ein entsprechendes Reel. Da könnt ihr in die Kommentarfunktion gehen und einfach mal reinschreiben, wie eure Erlebnisse so waren. Ob euch vielleicht das eine oder andere geholfen hat, wird uns natürlich auch sehr freuen. Und jederzeit auch gerne Anregungen, Fragen für künftige Folgen. Ja, und jetzt hoffen wir erstmal, dass ihr zumindest heute schön einschlummert mit den ganzen tollen Tipps von Alex. Und dann hören wir uns nächste Woche ausgeschlafen wieder.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.